Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Wir alle möchten doch ein selbstbestimmtes Leben führen. Und da gehört natürlich auch die Liebe mit dazu. Dating ist ein kompliziertes Thema. Einigen fällt es total einfach, jemanden anzusprechen. Für andere ist das eine riesige Herausforderung. Online scheint das alles etwas einfacher zu werden. Der erste Kontakt über eine App, wie zum Beispiel Tinder, der ist ja erstmal unverbindlich. Wischen, liken und eine kleine Nachricht schreiben. Aber sind wir mal ehrlich, das ist auch ziemlich oberflächlich. Für Menschen mit Behinderung macht es das nicht wirklich einfacher. Zwar gibt es Apps wie Handicap Love oder Capidoo, trotzdem ist die Partnersuche oft schwierig. Ich bin Martin Hoffmann und heute gehen wir der Frage nach, wie Dating und Partnerschaft mit Behinderung funktionieren, welche Schwierigkeiten es gibt und wie wir unser gesellschaftliches Schubladendenken loswerden. Hierfür bin ich mit Britta Schade verabredet. Sie ist Sozialarbeiterin und arbeitet beim ZSL Stuttgart. Das ist eine Beratungsstelle und Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen. Gegründet wurde der Verein 1972 mit dem Ziel, Benachteiligungen zu vermeiden und allen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Einer der Beratungsschwerpunkte ist Partnerschaft und Sexualität. Ich bin jetzt gleich mit ihr verabredet und ich muss gestehen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ist ja schon auch ein ziemlich intimes Thema und ich bin gespannt, wie viel Britta von ihren eigenen Erfahrungen berichtet. Ich bin jetzt gerade hier in einem Neubaugebiet mitten in Radolfzell und wir treffen uns bei ihr daheim. Britta, schön, dass wir hier sein dürfen. Sag mal, was macht denn das ZSL genau?
Also ZSL heißt schon mal übersetzt Zentrum Selbstbestimmt Leben und wir sind eine Beratungsstelle von Menschen mit Behinderungen für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige. Wir beraten aber auch Institutionen. Eben hin, dass Menschen mit Behinderung selbstbestimmt leben können, heißt, dass sie die entsprechende Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um im Alltag gleichberechtigt wie andere Menschen teilhaben zu können.
Wer kommt denn zu euch?
Eben Menschen mit Behinderung, Angehörige, aber auch Leute von Einrichtungen der besonderen Wohnformen, also ganz unterschiedlich. Aber vor allem schon Menschen mit Behinderung, die entweder schon immer mit Behinderung leben, aber eher Menschen, die aufgrund von Unfall, Schlaganfall oder fortschreitenden Krankheiten im Laufe des Lebens behindert wurden. Und auch Eltern mit behinderten Kindern, die haben wir auch oft.
Wenn wir über Menschen mit Behinderung sprechen, das ist ja eigentlich eine riesige Bandbreite. Es gibt Menschen mit körperlicher Behinderung, es gibt Menschen mit geistiger Behinderung.
Also man sagt auch gar nicht mehr geistige Behinderung. Also wenn, dann mit Lernbeeinträchtigung. Vor allem auch das, also nicht nur deswegen, ich finde den Begriff auch sonst doof, aber auch die Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung haben sich dafür eingesetzt, dass sie eben nicht geistig behindert sind, sondern einfach nur beeinträchtigt sind im Lernen. Und das kann man wiederum ja auch ausgleichen, indem man mit leichter Sprache arbeitet, Übersetzungen und so weiter oder Zeichen- und Gebärdensprache. Dann sind es natürlich alle Behinderungen mit Hörbehinderung, Sehbehinderung, psychischer Behinderung, eben Lernbehinderung, Körperbehinderung, chronischer Krankheit, auch mit Krebs ist man einen Behindertenstatus. Also alles, was halt grob gesagt, Mensch mit Behinderung wird ja auch nach dem UNBHK nicht mehr der Mensch ist behindert, sondern er wird behindert. Und von daher kann man eigentlich sagen, alle Menschen, die von der Umwelt behindert werden, sind behindert, so ungefähr.
Und alle sind bei euch willkommen, um einfach Teilhabe wieder am gesellschaftlichen Leben.
Oder auch Arbeit. Also wir können auch Assistenz für Arbeit beantragen. Also wenn jemand mit Behinderung lebt und Unterstützung braucht, dann kann man auch bei der Arbeit Assistenz bekommen.
Wie funktioniert denn eine Beratung bei euch? Ist das alleine? Ist man eine Gruppenberatung? Wie muss ich mir das vorstellen?
In der Regel einzeln. Also wir machen ganz viel online. Also oft entweder rufen sie an oder per Mail und dann machen wir einen Termin ab. Viele, die auch selber nicht unbedingt so mobil sind, machen wir dann inzwischen seit Corona vor allem über Zoom. Beratung, viel Telefon, zum Teil aufsuchend, also ganz unterschiedlich. Manche Beratungen gehen ganz schnell, je nachdem. Manche brauchen wir echt ein Jahr. Und dann ist oft das Thema einfach wirklich, dass es nicht an den Menschen liegt, dass wir lang beraten, sondern eher daran liegt, dass einfach die Leistungen, die wir beantragen, nicht bewilligt werden. Und wir dann ewig wieder nachhaken müssen, gerade bei der Sozialhilfe oder auch Krankenkassen, dass Hilfsmittel nicht genehmigt werden und so weiter.
Auf was müssen denn Menschen mit, ich sage es mal, ich fasse es nochmal zusammen, einfach Menschen mit Behinderung beim Thema Dating vorbereitet werden?
Also gerade mit Lernbehinderung oder Lernbeeinträchtigung gibt es erstmal kaum Plattformen für die oder auch wenig Möglichkeiten, wenn sie in einer besonderen Wohnform leben. Und da muss man natürlich ganz anders nochmal drauf achten, dass sie gelernt haben, Grenzen zu schützen, dass sie sich selber schützen oder überhaupt wissen, was Liebe ist oder was Beziehung ist. Die haben dann teilweise einfach Vorstellungen, die sie vielleicht im Internet oder wo auch immer mitgekriegt haben.
Was machen denn Menschen ohne Behinderung oft falsch im Umgang? Gibt es da irgendwie so ein Schubladendenken, mit dem du oft konfrontiert wirst aus deiner Erfahrung heraus?
Ja, natürlich. Ich meine, das ist falsch, ist vielleicht ein falsches Wort. Es ist nach wie vor so, dass grundsätzlich Menschen mit Behinderung überhaupt Sexualität abgesprochen wird. Ich glaube, das ist einfach noch ein Thema in unserer Gesellschaft, was noch nicht angekommen ist. Man sieht ja in Filmen kaum einen Mensch mit Behinderung oder auch in der Öffentlichkeit. Also ich habe ja selber, wie gesagt, Kinder und ich glaube, weiß nicht, ob es jetzt besser wäre, aber früher, als ich da meine Kinder im Tragetasche oder so gefahren habe, wo ich dann gefragt wurde, ob es meins Kind ist oder ich gefragt wurde, ob ich da eine Puppe spazieren führe, dass einfach nach wie vor es sehr ungewöhnlich ist, dass Frau mit Behinderung überhaupt Kinder hat. Es gab auch mal vor langer Zeit und ist leider immer noch das Buch aktuell, das heißt Geschlecht behindert, Merkmal Frau. Und das trifft es eigentlich ganz gut, dass eigentlich immer noch schnell Menschen mit Behinderung überhaupt in Geschlechtlichkeit abgesprochen wird. Und ich glaube, das ist schon, das hat nichts mit falsch, sondern eher damit zu tun, dass es noch viel zu wenig in der Öffentlichkeit präsent ist, dass einfach Menschen mit Behinderung genauso Sexualität und Kinder bekommen und was auch immer wie ein Mensch mit ohne Behinderung. Ich glaube, das ist eigentlich das Hauptthema, dass es einfach nicht, ja, einfach man sich nicht vorstellen kann, wenn jemand einen anderen Körper hat, eine andere Körperform oder eben lernbehindert ist, dass das dann überhaupt machbar ist.
Wie kommen wir da hin? Also wenn wir sagen, okay, wir wollen eine aufgeklärtere Gesellschaft haben, wo das mehr zum Alltag gehört, zum Alltäglichen, zu den Sehgewohnheiten auch. Wie kommen wir dahin? Hast du da irgendwie eine Idee, was wir als Gesellschaft anders machen könnten?
Also ich glaube, das sind ganz, ganz viele Bausteine. Also angefangen davon, dass, denke ich, wenn Kinder von Anfang an miteinander aufwachsen würden, also Kinder mit und ohne Behinderung, ich glaube, dann würde sich schon ganz viel von alleine erledigen. Also ich glaube, je mehr Menschen mit Behinderung aktiv am Leben in Kindergarten, Schule, später Beruf und wo auch immer teilhaben, dann, ich glaube, das ist so die allerwichtigste Voraussetzung, die auch nicht ersetzbar ist. Von daher, glaube ich, ist wirklich nur Inklusion das Thema. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir Menschen sehen, verschiedenen Behinderungen, Ausprägungen, schräg, laufend, blind, was auch immer, dass sie einfach aktiv überall dabei sind. Oder dass man einfach auch Paare sieht oder Leute, Kinder, Väter mit Behinderung mit Kindern, Mutter mit Behinderung mit Kindern. Und natürlich für die Menschen in besonderen Wohnformen, die Räume geschaffen werden. Also es gibt nach wie vor kaum Einrichtungen, wo Eltern mit Lernbehinderung Kinder kriegen können damit oder auch haben, also als Familie leben können und begleitet werden. Es gibt, glaube ich, in Baden-Württemberg 2 Modelle oder 3 Einrichtungen, wo das machbar ist. Also dass einfach auch ganz klar ist, Mensch mit Lernbehinderung kann gute Papa sein, eine gute Mama. Das wird ja immer noch abgesprochen, wo ich dann denke, bei Leuten, die nicht behindert sind, da passiert so viel Furchtbares. Und die haben Kinder und keiner kriegt's mit. Und dass man da einfach anders mit umgeht. Ja, und auch Räume schafft, wo die Eltern dann auch sein können und begleitet werden. Oft geht's ja dann nur darum, dass die bei der Schularbeit unterstützt werden, die Kinder von Kindern mit Lernbehinderung. Mhm.
Ja, ich muss gerade sagen, ich muss gerade drüber nachdenken. Ich finde das schon ziemlich krass, dass das so vielen Menschen mit Behinderung abgesprochen wird, weil das hat ja gar nichts damit zu tun, ob die Liebe da ist und die Fürsorge und sowas da ist und dass es nur 2 Einrichtungen gibt in Baden-Württemberg, muss ich sagen.
Oder drei.
Also ja. Wir können uns, glaube ich, darauf einigen, es sind deutlich zu wenige.
Ja, natürlich.
Das finde ich schon ziemlich heftig, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke.
Aber es wird ja auch nicht nur den Menschen mit Lernbehinderung, sondern auch mit Körperbehinderung, weil ja heißt, dass sie können ihr Kind nicht selbst versorgen. Ja. Und da kann man halt entsprechende Elternassistenz beantragen. Also wenn ich ein querschnittsgelähmt bin und meine Arme nicht bewegen kann, mein Kind nicht wickeln kann, dann kriege ich Elternassistenz und dann kann ich auch ein Kind begleiten.
Du hast gerade Beziehungen angesprochen. Wie häufig ist das eigentlich, dass Beziehungen, ich sage jetzt mal Menschen mit Lernbeeinträchtigung, dass beide in der Beziehung diese Beeinträchtigung haben? Oder ist es häufiger, dass eine nur von beiden.
Ich kenne jetzt keine Statistik, aber ich denke, von der Wahrscheinlichkeit ist, dass beide das haben, weil jemand mit Lernbehinderung lernt kaum einen kennen, der keine Lernbehinderung hat. Es gibt Paare, habe ich schon mitgekriegt, aber das ist eher selten, weil ich denke, ist ja auch bei Menschen, die nicht behindert sind, ist ja so der intellektuelle Status recht ähnlich. Man muss ja ähnliche Lebensthemen haben. Und ich denke, so wird es da ähnlich sein. Also ich meine, meistens ist, wenn man das so ans mitkriegt, ist ja jemand, der einen höheren Bildungsstatus hat, auch bei den Menschen mit ohne Behinderung mit einem ähnlichen Bildungsstatus zusammen. Und so denke ich, dass bei Lernbehinderung, abgesehen davon, dass die oft gar nicht, also in einer Einrichtung der Behindertenhilfe oder so besonderen Wohnformen leben, ja auch gar niemand anderen kennenlernen so leicht. Oder umgekehrt, auch kaum ein Mensch, mit denen eine Beziehung anfangen wird, weil die Vorurteile gerade da sind ja noch viel größer als bei Menschen mit Körper- oder Sinnesbehinderung.
Jetzt sprichst du gerade die körperliche Behinderung an. Wie ist es da?
Also das gibt dieses, was sich auch immer wieder bestätigt, dieses wunderbare Vorurteil, dass Männer mit Querschnitt, frischen Querschnitt, wenn die da in der Reha sind, dann meistens irgendeine Physio kennenlernen, die heiraten. Das ist irgendwie ganz häufig so. Und dass nach wie vor eben mehr Männer, so glaube ich, mit einer Frau mit ohne Behinderung als umgekehrt. Weil ich glaube einfach, bei Männern ist dieses Schönheitsideal nochmal was viel Wichtigeres oder was auch immer als bei Frauen. Oder nach wie vor dann halt wirklich dieses Thema Pflege wahrscheinlich doch eher von der Frau dann angeblich übernommen wird als umgekehrt. Also der Vater meiner Kinder wurde dann auch mal schon, also wenn ich dann angesprochen wurde, dann wurde mir gesagt, also da macht bestimmt ihr Mann ganz viel. Und da war ich dann eher allergisch, weil ich dachte, der hat nichts gemacht. Das ist dann irgendwie auch so ein Vorteil, dass man sich nicht vorstellen kann, dass man als Frau mit Behinderung alleine Kinder hat. Ich war alleinerziehend. Deswegen hat es mich doppelt geärgert, wenn dann solche blöden Kommentare kommen. Aber das ist nach wie vor schon noch üblich, dass man sich einfach das gar nicht vorstellen kann. Und beim Mann wahrscheinlich noch eher, weil man dann ja weiß, da ist eine pflegende Frau wahrscheinlich dann im Hintergrund oder so.
Jetzt hast du schon ein paar Mal angesprochen, du sitzt selbst auch im Rollstuhl. Wie war das denn bei dir? Ich sage jetzt mal, wir reden ja auch über Dating, wir reden über Partnersuche. Wie war das denn bei dir?
Also ich habe relativ früh Kinder gekriegt, da war ich 25, als mein erstes Kind geboren wurde. Und ich bin, glaube ich, ziemlich unbekümmert dran gegangen. Aber schon war mir immer klar, dass es ein Unterschied ist. Also dass ich einfach dieses Flirten, was ich immer ganz witzig fand, wenn ich so Experimente gemacht habe, wenn ich dann so in so einer Kneipe saß, wo man an der Theke sitzen konnte und ich auf dem Barhocker saß und man nicht gesehen hat, dass ich einen Rollstuhl habe, dann habe ich mit Männern flirten können, während wenn ich im Rollstuhl bin, flirten die nicht so einfach. Das machen die nicht. Und das ist schon eine Erfahrung, die durchgängig ist. Und ich glaube, ich habe schon, also mit dem 19, 20 habe meinen ersten Freund gehabt. Da war das irgendwie kein Thema, aber warum auch immer, weiß ich nicht. Und den Vater meiner Kinder habe ich dann im Studium kennengelernt oder während im Studium. Und da war es auch kein Thema, aber trotzdem war sicherlich, und das glaube ich auch immer noch, wird es so sein, dass dieses sagen auch andere Menschen, die sichtbar behindert sind oder andere Frauen, dass dieses unbekümmerte Flirten nicht so ist. Weil dann, glaube ich, doch noch ganz schnell erstmal so Vorurteile dann sind, die braucht Hilfe, die braucht was auch immer. Das ist nur meine Erfahrung. Und dann hatte ich ja Kinder. Und wenn man Kinder hat, ist man eh erstmal mit Kindern beschäftigt. Und dann ist sicherlich so die andere, wenn man sich überlegt als Frau, und das weiß ich, geht nicht nur mir, sondern anderen Frauen auch oder Männern, wenn man sich dann wirklich mal in einer Dating-Plattform anmeldet, ist dann die Frage, sage ich dann gleich meine Behinderung oder sage ich es erstmal nicht? Und das ist natürlich immer wieder ein Experimentieren. Also ich denke, das kann jede Frau, jeder Mann nur für sich entscheiden, wie er mit Behinderung dann umgeht.
Jetzt hast du gerade Apps angesprochen. Also es gibt Capido. Anscheinend funktioniert ähnlich wie Tinder. Würdest du sowas nutzen oder würdest du sowas empfehlen?
Ich weiß von Menschen, die sagen, dadurch können sie, ich glaube, Tinder ist ja auch so im Umfeld. Da lernt man ja auch direkt die Menschen kennen, die bei dir wohnen. Das hat sicherlich auch Vorteile. Ich denke, auch das muss jeder Mensch für sich entscheiden, ob er das will, einfach so weggewischt werden oder nicht. Keine Ahnung.
Jetzt ist mir dabei auch begegnet, dass es auch viele, ich sage es mal, Fetische gibt, die sich damit auch beschäftigen. Inwiefern bist du damit mal in Berührung gekommen?
Ich weiß eben dadurch, dass ich ja selber Kontergan-Mensch bin und kurze Beine habe, weiß ich, dass gerade eben fehlende Gliedmaßen eben Fetische sind. Das sind ja diese Amelos und Amela, die dann gerade sich auf diesen Plattformen wie Handicap Love und so ähnlich dann wohl herumtreiben. Das klingt jetzt böse. Aber und auch da habe ich mich schon mit Leuten unterhalten, dass auch Frauen sagen, so schlimm finde ich das ja gar nicht, wenn das als Fetisch ist, wenn ich so jemanden kennenlerne. Aber das denke ich, auch da muss jeder für sich gucken. Also ich bin erstmal voll erschrocken, weil ich mir das erstmal gar nicht vorstellen konnte, dass das so ist. Aber es hat wohl auch für manche Leute, denken sie, ja, wenn ich dann dadurch einen Partner kennenlerne und er mich gerade deswegen liebt, warum nicht? Und das denke ich ihm eigentlich auch. Warum soll er mich nicht lieben, gerade deswegen?
Jetzt gehen wir mal aus dem, ich sage es mal, aus der Online-Welt wieder in die wirkliche Welt, ne? Gehen wir in die Offline-Welt. Gibt's besondere Orte oder gute Orte für Dating, wo man sich treffen kann? Oder auf was muss man da achten? Zum Beispiel, wenn ich jetzt selbst eine Behinderung habe. Und auch wieder da differenziert natürlich.
Ja, das ist eben genau, weil das ist ja das nächste Thema. Spätestens dann, wenn ich nicht meine Behinderung preisgegeben habe und im Rollstuhl sitze und mich dann im Restaurant treffen möchte, spätestens dann muss ich mich entweder outen oder selber ein Restaurant aussuchen, was barrierefrei ist. Also ich muss dann, wenn dann jemand mir vorschlägt, ja, wir können ja wandern in die Berge als erstes und ich Rollifahrerin bin, dann muss ich, entweder sage ich dann, breche den Kontakt ab oder ich muss spätestens dann. Aber ich glaube, es gibt keine, nicht wie bei anderen auch, keine besonderen Orte, sondern ich denke, die Orte sind gleich. Ich als Rollstuhlfahrerin muss vielleicht nochmal anders drauf achten, weil es wäre ja dann peinlich, wenn ich dann da stehe und Treppen sind und ich komme da nicht rein. Das wäre dann nicht so witzig wahrscheinlich.
Abschließend würdest du sagen, gibt es denn irgendwelche Aspekte, wo ich sage jetzt mal, die Gesellschaft einfach es Menschen mit Behinderung leichter machen könnte, was Dating angeht, was Liebe angeht?
Das gibt da, ich glaube, da gibt es viel. Also erstmal angefangen davon, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man immer voneinander gemeinsam aufwächst. Dann würden viele Vorurteile erst gar nicht geschehen. Und dann, wenn in dem jetzigen Ist-Zustand, würde es helfen, wenn zum Beispiel Menschen mit Behinderung Sexualassistenz bekämen zum Beispiel, dass sie auch dieses Thema zumindest ausleben können. Gerade Menschen, die auch ihre Gliedmaßen kaum bewegen können, können ja kaum das selbst ausleben. Also dass das einfach ein Thema wäre, was und ohne Tabu und vor allem, was dann entweder von Krankenkassen oder Eingliederungshilfe oder was auch immer bezahlt wird. Das wäre jetzt einfach ein ganz konkretes Beispiel, dass es in Einrichtungen der besonderen Wohnformen einfach auch Zimmer gibt, wo Paare leben können, Familien leben können. Dass einfach leichter wäre, die Unterstützungsmöglichkeiten, denen einen zustehen, dass du die auch kriegst. Also gerade Elternassistenz ist nach wie vor schwierig zu bekommen oder auch überhaupt Assistenz, überhaupt Hilfsmittel. Dass einfach das, was ich brauche, um meine Behinderung, dass die ausgeglichen wird, wenn ich das wird schon mal viel leichter machen. Und dann natürlich auch noch, wenn das viel mehr in Filmen, im Theater, die Menschen auch öffentlich präsent wären. Und dass da auch Liebespaare gibt im Fernsehen, die mit Behinderung leben oder Ähnliches. Aber echte behinderte Menschen, also oft sind das ja so Fake-Behinderte, die da in den Rollstuhl gesetzt werden. Und da merkt man den Unterschied dann schon. Also dass das Thema einfach überall da ist, ganz einfach. Dass alle Menschen miteinander leben, dass es einen Professor mit Behinderung gibt, wie auch einen Straßenkehrer mit Behinderung so ungefähr.
Und dass, wenn es Fragen gibt, dass man immer zu euch in die Beratungsstelle kommen kann.
Ich denke auch nicht nur wir, sondern auch mit den Menschen, die mit Behinderung leben, wenn man da eine gute Beziehung hat, fragen. Also ich denke, wir können das nicht ausgleichen als Beratungsstelle. Wir können die Assistenz beantragen. Aber ich denke, wichtig ist, im Austausch zu kommen, dass man in der Kneipe mal drüber redet, wenn man einen Menschen mit Behinderung sieht, vielleicht, man kann nicht ansprechen und sagen, so, ich möchte mit dir darüber reden, aber dass dieses Thema kein Tabuthema ist, dass man sich auch traut, miteinander darüber zu sprechen, so.
Also am Schluss ist wieder eine Frage der Kommunikation.
Ja.
Miteinander sprechen, nicht ausgrenzen, sondern genau. Sich zusammen unterhalten, zusammen über Themen sprechen und
genau. Einfach
mal fragen, ne, wie es jemandem geht. Und
Und dann passiert es ja dann oft, dass man wird zwar angesprochen, dann wird man aber eher dann erstmal bewundernd angesprochen oder halt so diskriminierend. Also mir passiert auch oft, dass ich dann angesprochen, wie schaffst du sie das? Sie sind ja toll, wie schaffen sie das alles? Das hilft wenig weiter. Also man wird oft nicht auf Augenhöhe angesprochen, sondern man wird entweder erhöht oder erniedrigt. Das geht vielen Menschen mit Behinderung nach wie vor so, dass man irgendwie doch noch ein bisschen exotisch ist. Gerade wenn man ein normales Leben hat, in Anführungszeichen. Also das ist, glaube ich, nach wie vor, was sich viele Menschen nicht vorstellen kann, dass man als Mensch mit Behinderung ganz genauso lebt wie einer ohne Behinderung. Und dass man weder erhöht werden muss, noch erniedrigt werden muss.
Sondern einfach auf Augenhöhe.
Ja, einfach so wie jeder andere Mensch auch, genau.
Vielen, vielen Dank. Unglaublich spannend.
Schon fertig.
Okay. Schon fertig. Ich habe ganz viel gelernt. Okay. Britta, vielen, vielen Dank dir.
Gerne.
Ich muss sagen, es war wirklich ein sehr, sehr spannendes und intensives Gespräch und ich habe unglaublich viel gelernt, vor allem über dieses Schubladendenken, dass man Schubladen manchmal aufmacht, unterbewusst, ohne es überhaupt zu wissen. Wenn ihr mehr wissen möchtet über dieses Thema, dann kann ich euch auf jeden Fall unsere Shownotes ans Herz legen. Schaut doch mal rein, da haben wir unterschiedliche Links für euch zusammengetragen. Und ein anderer Tipp, geht mal auf Instagram, auf @gesundnah, unser Profil. Dort könnt ihr Themenvorschläge und Anregungen an uns schicken. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr den Podcast abonniert. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Martin Hoffmann. Ciao.
Gesund nah, der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.